Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Fred, ich grüße dich und wie geht es dir?
Hallo Basti, mir geht's eigentlich super gut. Ich warte auf einen Corona-freien Sommer, in dem wir endlich wieder in die Bars, die bald öffnen, zumindest die ihre Schankanlage auf die Straße verlagern werden diesen Sommer, dass wir da hin können zu Tausenden ohne Mundschutz und eng umarmend mit diversen Getränken zuschütten können. Ich rechne damit so in 2,5 Wochen spätestens.
Du meinst, wir haben dann ein sehr kinderreiches 2022?
Ja, bitte.
Ja. Ja, schönes Wetter und ich sehne dem auch so ein bisschen so entgegen.
Wird mal wieder Zeit. Ja, und wir haben uns heute zusammengetan, einen Film zu schauen, zu besprechen, den du gerade zum zweiten Mal geschaut hast, wie ich jetzt noch in Erinnerung habe, und ich bestimmt schon 4-mal, weil ich ihn so sehr mag. Und zwar Being John Malkovich. Ja. Und möchtest du da gleich einleitend 2, 3 Sachen sagen? Von wegschicken?
Tatsächlich wäre das ja eigentlich so ein bisschen so meine Frage eigentlich auch an dich gewesen, deswegen fange ich da an, so ein bisschen so Erstkontakt mit diesem Film. Ich habe Being John Malkovich gesehen, wahrscheinlich vor 7, 8 Jahren das erste Mal. Zufällig, und bin richtig kleben geblieben und hängen geblieben und habe aber damals nicht ein bisschen weiter verfolgt, was Spike Jonze, also der Regisseur, oder der Drehbuchautor Charlie Kaufman hier so noch alles gemacht haben, und hatte dann bloß noch Confessions of a Dangerous Mind, Geständnisse, das Regiedebüt von Clooney gesehen, das basiert ja auch auf dem Drehbuch von Kaufman, aber ansonsten bin ich da sozusagen komplett weiße Weste, und es war jetzt sozusagen ein schöner Einstieg wieder in diese Welt, gerade von Kaufman, den Film nochmal zu sehen. Ich hatte auch erhebliche Teile komplett vergessen. Es war schön, dass wir das wieder gesehen haben, und habe jetzt tatsächlich so Appetit auf weitere Filme, denn seit geraumer Zeit befindet sich auch von Kaufman sein letzter Film. Ich überlege gerade, wie der heißt. Der heißt I'm Thinking of Ending Things. Der steht schon mal ein bisschen bei mir länger auf der To-Do-Liste. Und ja, war ein schöner Startschuss, und ich freue mich auch auf das Gespräch, denn hier ist ganz schön viel in dem Film drinne. Fred, wie ist denn so deine Ersterfahrung gewesen mit dem Film und mit Charlie Kaufman und Jonze? Erzähl mal, weil du hast uns ja den Film ja heute mitgebracht, und da bin ich ein bisschen neugierig.
Ich weiß noch, dass als der Film, ich glaube 99, 2000 in die Kinos kam, da war der präsent auf jeden Fall und klang interessant. Being John Malkovich, was soll das sein? Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, da bin ich mir recht sicher. Aber ich muss ihn relativ kurz danach auf Video oder so gesehen haben. Irgendwann, ich denke mal zwischen 2000 und 2005. Ich bin mir echt nicht sicher, wann ich zum ersten Mal gesehen habe. Es sollte über 10 Jahre her sein. Und ich fand ihn großartig, weil mich die Art und Weise, da in dem Film zu erzählen, dieses fantasievolle, surreale, abgefahrene, was der Film da uns zeigt, ja, das gefällt mir prinzipiell. Ich würde ihn jetzt so ein bisschen, wenn man es mit Literatur vergleicht, in die Richtung E.T. Hoffmann stellen. Fand ich sehr schön, und habe dann aber angefangen zu gucken, was gibt's da eigentlich mehr von, und festgestellt, dass das, also in dem Film ist Spike Jonze, eine Frage, ich habe Spike Jonze, der Regisseur. Hier müssen wir gleich mal sagen, wir wissen nicht, ob Spike Jonze, geschrieben J-O-N-Z-E, Jonze ausgesprochen wird. Wir einigen uns jetzt auf Jonze. Geht leichter von Lippen. Also Spike Jonze hat 2 Filme mit dem Drehbuchautor Charlie Kaufman zusammen gemacht. Und wenn man die Filme von dem Kaufman sich anschaut, egal welcher Regisseur, dann sind die alle so auf die Art und Weise ein bisschen verkopft, durchgeknallt, abgespaced, wie man auch immer das nennen möchte, vollgepackt mit Gehirnwindungen, verdrehten Wendungen in der Handlung. Und das hat mir gefallen. Ich mag eigentlich alle Kaufmann-Filme erstmal aus Prinzip, aus Überzeugung. Mhm. Und Being John Malkovich ist für mich zusammen mit Vergissmeinnicht, den Michael Gondry gemacht hat. Michael Gondry hat, glaube ich, auch in Harry Potter Teil gedreht, ne? War das der?
Nicht, dass ich jetzt wüsste.
Okay, was, woher kenne ich den? Irgendeinen sozialkritischen? Nee, dann habe ich den, vertausche ich gerade die Dings. Michael Gondry. Nee, nur kenne ich den bloß
von The Green Hornet?
Den wollte ich immer mal sehen, den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ich kenne den tatsächlich bloß aus Vergissmeinnicht und Human Nature. Dann habe ich die Namen irgendwie verdreht und auch einen, auch genauso wie Spike Jonze offensichtlich ein Musikvideoregisseur, der ganz, mhm, ganz viele Musikvideos gemacht hat, so ebenso wie Spike Jonze. Und vergiss mal nicht, finde ich auch einen großartigen Film, sehr niederschmetternd, eher so viel noch dramatischer oder trauriger, düsterer als jetzt Being John Malkovich.
Mhm.
Auch von der Prämisse her großartig und sehr schön zu sehen ist Adaption. Ich glaube, den hat wieder Spike Jonze gedreht. Ich glaube, wenn man die Story versucht, ungefähr zu erzählen, was da passiert, da wird einem ziemlich klar, wie Charlie Kaufman tickt. Also Adaption, der Film, der dann, ich glaube, der zweite Film nach Being John Malkovich von Charlie Kaufman, der fängt damit an, also die Hauptfigur des Films ist Charlie Kaufman, gespielt von Nicolas Cage, also der am Set von Being John Malkovich ist. Being John Malkovich,
genau, ja, das hätte ich auch gelesen.
Und dann verfolgt man in dem Film quasi, wie Nicolas Cage als Charlie Kaufman das Drehbuch zu dem Film schreibt, den man in diesem Augenblick als Zuschauer verfolgt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das umgesetzt war, es war einfach irre und es macht, also dieses was da an geistigen Kapriolen geschlagen wird, macht einfach Spaß. Es ist ein großartiger, wenn nicht sogar der beste Nicolas Cage-Film, vielleicht nach Mandy, wer weiß, aber der spielt so schön mit der Realität, durchbricht sie und der baut so viele Metas ein, dass es einfach nur Spaß macht. Und ich bin ja prinzipiell eher eine sehr unkritische Natur bei Filmen. Ich möchte es einfach nur, dass die mich beschäftigen, unterhalten und mag es natürlich, wenn die zwei, drei Ebenen tiefer gehen. Aber ich durchdenke es und lass mich da auch gern zu eigenen Gedanken anregen. Ich kann nie sagen, ob der Film, oder möchte auch gar nicht aussagen, ob der Film wirklich genial, philosophisch, endgültig durchdacht ist. Aber ich mag diese vielen Metas und das mag ich bei Being John Malkovich auch.
Da hake ich gleich mal ein, weil hat dich der Film so zum Nachdenken gebracht?
Being John Malkovich?
Also jetzt du bist fertig, ja, mit dem Film und denkst über den Film nach.
Bei Being John Malkovich? Ja, wieder auch beim jetzt wieder mal geschaut und da haben wir dann auch, ich glaube, könnte sogar sein, dass wir zwischendurch ein, zwei Mal angehalten hatten, so zwei, drei Punkte hatten, wo wir einfach dann mal was zum Reden hatten. Ich finde, der Film spielt Being John Malkovich sehr schön mit den Themen, wer bin ich eigentlich? Mit Seele, wenn man das möchte, mit Identität, mit sind wir ferngesteuert, bin ich wirklich ich, ist mein Wille, also das sind alles Themen, die man angeregt ist, dann verschiedenste es ist ja auch ein Film, der mit Liebe spielt und mit Geschlechtsidentitäten, also auch Identität und ja, da wird einiges, wenn man in der richtigen Stimmung ist, kann man da sofort losdiskutieren, losdenken und sich auch von dem Film sofort lösen einfach und wird in so ein Strudel von, also einfach angeregt durch diesen Film. Das finde ich toll. Der Film gibt gar nicht so viel vor, was man denken sollte. Mich regt das einfach jedes Mal wieder an, wenn ich einen Film von Charlie Kaufman schaue.
Um das kurz zum Abschluss zu bringen, meine Frage zielt auch darauf ab, weil du bist vor allem auch jemand, der das Kinoerlebnis, das Entertainment mag, der gerne, wie du so schön sagst, beschäftigt werden will und der das Abenteuer da eben halt auch mag, also die Welten, die da aufgemacht werden. Und ich habe auch irgendwann festgestellt, also mein jüngeres Ich war auf jeden Fall auch so, und aber irgendwann wächst dann wie so eine Art, das ist was wie so eine Weiterentwicklung bei mir, dass ich dann gemerkt habe, die ganzen Strukturen, die wiederholen sich. Es ist irgendwie alles ähnlich. Und wir schauen ja auch insgesamt ja auch ganz viel US-amerikanische Spielfilme. Und da merkt man halt auch bestimmte Muster und Schemata. Und umso älter man wird, umso mehr habe ich halt auch Lust, das komplett alles über Bord zu werfen, das auch nicht hinter mir zu lassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder schön. Aber ich möchte dann halt auch Neues halt auch kennenlernen. Und dieser Prozess, der hält jetzt schon bestimmt 10, 15 Jahre an, Weiterentwicklung. Und in so einem Prozess habe ich dann zum Beispiel halt auch diesen Film halt gesehen. Ich fand das halt auch sehr spannend. Also das ist auch, ich würde sagen, nachdem ich so wirklich so die letzten für mich großen Hollywood-Blockbuster im Kino gesehen habe und abgefeiert habe, war das so einer von den Filmen vor 8, 9 Jahren ungefähr, muss es gewesen sein, die mir dann auch wieder was anderes gezeigt haben. Das ist ein sehr spannendes Feld. Und da bin ich gespannt, zu was wir da heute kommen.
Gut, also darf,
bevor wir da jetzt richtig tief reingehen, lass uns erstmal ganz kurz zusammenfassen, wer alles mitspielt, wer hinter der Kamera ist, um was es eigentlich geht, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Und dann picken wir uns die ganzen Themen raus. Da haben wir jetzt gerade schon ganz schön viel aufgemacht. Ja, dann machen wir mal kurz die Hard Facts. Und zwar Being John Malkovich aus dem Jahre 1999. US-amerikanischer Film. Wir hatten es schon gesagt, Regie führte hier Spike Jonze nach dem Originaldrehbuch von Charlie Kaufman. Das Ganze ist eine Propagandafilmproduktion. Wem es da gerade klingelt, Propagandafilms, ja, das ist diese Produktionsfirma, wo David Fincher seine Finger im Spiel hat und von dem werden wir heute auf jeden Fall nochmal was hören. Ja, seine Produktionsfirma, da diese Produktionsfirma ist übrigens auch sehr bekannt für andere Regisseure, unter anderem Michael Bay oder Zack Snyder beziehungsweise auch Gore Verbinski haben dort produziert beziehungsweise Regie geführt in den Produktionen und genau davon ist er produziert. Dann haben wir hier Musik und zwar ist das der Stammkomponist für Ethan und Joel Cohen und zwar der Carter Burwell.
Aha, okay.
Genau. Und an der Kamera haben wir Lance Eckhart, der hat schon vorher schon mit Spike Jonze zusammengearbeitet an Musikvideos und Kurzfilmen. Und das ist jetzt gemeinsam ihr erster abendfüllender Spielfilm. Und genau, die haben sich sozusagen ihre Spuren eben halt unter Propagandafilmen selber auch verdient. Also das ist wirklich so eine Künstlerschmiede, das heißt Werbefilme werden produziert, richtig Business-Aufträge, die haben innerhalb von knapp 10 Jahren haben die irgendwas um die 400-500 Werbespots produziert und auch Musikvideos produziert. Fincher selber kommt ja auch aus der Musikvideobranche und darüber haben die dann sozusagen Gelder akquiriert, um dann eben halt ihre eigene Produktion zu machen. Zum Beispiel Fincher's The Game wurde auch über Propaganda, wurde das auch mit produziert. Genau. Ja, kommen wir mal zur Besetzung. Fred, wer spielt denn eigentlich in diesem Film mit? Und vor allem mich würde interessieren, wer hier die Rolle von John Malkovich übernommen hat.
Ja, da haben sie jemanden gefunden, der John Malkovich ziemlich gut personifizieren konnte, nämlich John Malkovich. Und der ja da spannenderweise sich selbst spielt. Die Frage ist, ob er wirklich sich selbst spielt oder ob er eine Kunstfigur von sich spielt, also ein Pseudo-John Malkovich. Und ganz spannend sind die drei Hauptpersonen neben John Malkovich, die eigentlich wirklich die Story hauptsächlich vorantreiben. Das sind einmal John Cusack, Cameron Diaz und Catherine Keener, die alle drei komplett gegen ihre sonstigen Gewohnheiten besetzt sind. Catherine Keener, die ist mir schon ein, zwei Mal dann später, weil ich sie bei John Malkovich gesehen habe, bin mit John Malkovich aufgefallen, da ich dachte, das ist doch die. Aber ansonsten, da muss ich noch mal kurz gucken, fällt mir jetzt spontan nichts ein, wo sie mitgespielt hat. Capote habe ich gesehen, ja, Jungfrau 40, männlich, habe ich, glaube ich, auch Get Out. Doch, habe ich auch gesehen, aber da war sie wahrscheinlich immer so ein bisschen unter ferne Liefen. Mir fällt jetzt nichts ein, wo sie die Hauptrolle gespielt hat. Fällt dir was ein? Oder wo sie jetzt so hängen geblieben ist?
Also die hat ja wirklich wahnsinnig viele Rollen gemacht und die ist ja auch sehr profiliert. Also die hatte wirklich ganz viele Sachen gemacht. Also 8mm hatte sie mitgespielt.
Ah, okay.
Out of Sight hatte sie mitgespielt.
Oh ja, hab ich auch alles gesehen, aber
Ja, ja, also ist eine ganze Menge ist mit dabei, auch in dem jetzt nachfolgenden Sicario 2 hat es mitgespielt, Captain Phillips, also
Oh, Captain Phillips habe ich nicht gesehen. Das ist so eine Frau, die fällt mir halt wegen Being John Malkovich, fällt die mir jetzt auf, also da weiß ich dann, wer es ist, aber ich hätte jetzt keinen Film sagen können, wo ich gesagt hätte, oh, in dem Film war sie dabei. Ich hatte nur gelesen, dass sie normalerweise eher als Dummchen besetzt wird. Das hatte ich in irgendeiner englischen Review gelesen, normalerweise, zumindest besetzt wurde, also vorwiegend John Malkovich. Und da gegen ihre sonstigen Besetzungen hier als femme fatale, könnte man fast sagen, als verführerische, berechnende Frau. John Cusack, der sonst auch immer eher der strahlende Held ist, der Saubermann als abgefragter, geborener Verlierer und Cameron Diaz, das Blondchen, um das sich alle reißen, ist hier auf einmal auch eine sehr verträumte Person, die auf ihr Äußerliches überhaupt keinen Wert legt, die man quasi, man könnte diesen Film schauen, ohne Cameron Diaz zu erkennen, muss man sozusagen.
Das stimmt.
Sieht komplett verändert aus, verlottert und spielt auch eine ganz untypische Charakter für sie selbst. Es gibt ein paar, so wie Charlie Sheen, ein paar Cameos und dann von den anderen Schauspielern, wie zum Beispiel der den Chef spielt, der Orson Bean, ist ein sympathischer Charakter, ich weiß aber gar nicht, ob man, also die anderen Schauspieler, Ned Bellamy, sind so Namen, die hatten schon mal gehört, aber die kann ich nicht einordnen. Da kannst du vielleicht sagen, ob du jemanden hast, der unbedingt hervorgehoben werden sollte. Man kennt auch die Gesichter mitunter, also wie von Orson Bean, aber es sind jetzt keine Namen, die ich jetzt nochmal hervorheben würde. Das ist der Cast zusammengefasst. Und wie gesagt, dann einige Cameos, die dann da ja John Malkovich als John Malkovich mitspielt, die dann eben auch als sich selber Bezug auf John Malkovich nehmen, um die Story nochmal zu untermalen, wie jetzt Brad Pitt zum Beispiel oder Sean Penn, Dustin Hoffman.
Der Film geht 108 Minuten und kommt mit einem Seitenverhältnis von 1,85 zu 1 daher, ist spherical gedreht und noch auf echten Film, und zwar auf 35mm Kodak-Film. Genau, der ganze Film wurde gedreht auf Moviecam, Kompaktkameras mit Coke-Linsen, und hat einen ganz im eigenen Look, der ist sehr dunkel und sehr düster. Wenn ihr auf Filmgrab geht, das werden wir euch verlinken, da seht ihr die Stills aus dem Film. Da könnt ihr sehen, also der Kameramann ist ein riesengroßer Fan von Low-Key Lightning. Das heißt also, dass das Führungslicht sehr, sehr, sehr schwach ist, sodass wir haben natürlich viel Tiefe dann dadurch im Bild, aber es sind halt ganz viele Bereiche, die wirklich sehr, 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 sehr dunkel sind.
Ja.
Das kann man in diesen Filmstills gut erkennen. Der hat auch insgesamt einen sehr kalten Look, also der ist nicht sehr warm.
Ja.
Es gibt nur sehr wenige Szenen, die wirklich warm sind. Das wäre dann zum Beispiel das Ende, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Genau, Fred, wir haben jetzt nur im Vorgespräch hier nur ganz schön viele Themen aufgerissen und aufgemacht, um erstmal reinzukommen. Was geht's denn eigentlich?
In diesem wunderbaren Film, ich mache eine ganz kurze Zusammenfassung, lese ich mal vor. Craig Schwartz, das ist der von John Cusack gespielte Protagonist, ist ein Puppenspieler, aber als solcher nicht sonderlich erfolgreich. Um über die Runden zu kommen, nimmt er einen Job im 7.5. Stockwerk eines Bürogebäudes an. Ja, im 7.5. Stockwerk, weil er nämlich so flinke Finger hat zum Akten sortieren. Durch Zufall entdeckt er dort eine kleine Tür, die direkt in den Kopf von John Malkovich führt. Gemeinsam mit seiner Kollegin Maxine beginnt Craig gegen Geld Reisen in Malkoviches Kopf anzubieten. Ja, und dann, das ist schon eigentlich nur der Anfang, der schon irre genug klingt, und dann geht es weiter, dass die Protagonisten sich selber gerne in dem Kopf aufhalten und dann Liebesverwicklungen daraus entstehen und Kinder und ja, den Rest werden wir so nebenbei ein bisschen erwähnen.
Ich finde es witzig, als ich heute ins Büro bin, war mein Kollege Stefan noch da, mit dem wir hier in der letzten Folgen über The Verdict gesprochen haben. Und den hatte ich gefragt, ob er den Film kennt. Und er sagte erstmal so, nee. Und dann habe ich ihm ganz kurz gepitcht, um was es geht. Habe gesagt, stell dir vor, es gibt in einem Hochhaus einen kleinen Zugang zu dem Kopf von John Malkovich. Das hat ihm schon völlig gereicht, dass er da schon gelacht hat und gesagt hat, okay, das muss er sich unbedingt
Ja,
anschauen.
auf
Die
jeden
Idee ist
Fall.
cool. Und das kann ich mir auch vorstellen. Also wenn du mit so einer Idee irgendwo ankommst und pitchst, dass du Leute sagen, so, jetzt hast du erstmal meine Aufmerksamkeit. Und wenn du dann hier versuchst, das Ganze so ein bisschen jemandem zu erklären, also du musst wirklich echt gut sein. Und da komme ich auch gleich zum ersten Punkt. Also ich finde diese Kombination Drehbuch, Kaufmann und John C. Regie finde ich echt, echt, echt gut und gelungen. Also das ist eine coole Symbiose. Du hattest es im Vorgespräch so schön gesagt. Vielleicht magst du es gerne nochmal sagen, wie sich dieser Film für dich anfühlt, weil du sagtest,
Das, genau, das ist, du hattest es ja auch, du hast eigentlich jetzt gerade eben im Gespräch auch schon gesagt, dass du nach Neuem suchst, und das ist ja genau dieser Unterschied, der so gern aufgemacht wird zwischen Erlebniskino und Erzählkino. Und natürlich mögen, nicht alle möchte ich sagen, aber wir beide mögen auf jeden Fall auch die großen Action-Kracher à la Phantom Commando oder Herr der Ringe, die irgendwie krasse Welten auftun. Aber na gut, Herr der Ringe ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Indiana Jones, die eine relativ geradlinige Story erzählen, um uns einfach zu packen und den Kinosessel zu drücken und mit grandiosen, über die normale Welt hinausweisende Bilder uns zu entführen und in Träumen schwelgen zu lassen und etwas weniger vielleicht uns anregen, darüber philosophisch nachzudenken, sondern eher uns in den Traum entführen, in dem wir uns aufhalten wollen, in der Atmosphäre vielleicht, in der wir schwelgen wollen. Ich meine, bei Herr der Ringe habe ich, glaube ich, habe so sehr ich das mochte, aber da gibt es jetzt gar nicht so viel philosophische Fragen, außer vielleicht Staatstheorie und Freundschaft, wenn man es unbedingt will. Aber eigentlich kann man Herr der Ringe schauen und danach ausmachen und dann ist es weg und hat einfach eine Stimmung. Das Gegenteil ist quasi das Erzählkino, wenn man das so möchte. Eben was, was ich auch seit schon immer mochte. Ein Film, der wo dieses, ich sage jetzt mal, dieses Cineastische, also das, was das große Kino ausmacht, wo das nicht im Mittelpunkt steht, sondern wo eben die Story, also das, was der Inhalt des Films im Mittelpunkt steht und uns packt und dann eher was ist, was uns eben auch zum Nachdenken anregen soll. Und also, ob es nur jetzt sozialkritische Filme sind oder Filme, die irgendein Elend darstellen, oder wie in dem Film, so eine krass surreale philosophische Metastory aufmachen. Und was ja als Gegenteil sozusagen, also das Gegenteil ist, ich hatte jetzt Mad Max Fury Road, einen Film, den ich absolut liebe, als Gegenstück aufgemacht. Ein Film, der von seinen Bildern lebt und der die Story nur braucht, damit die Bilder einen Sinn ergeben. Aber eigentlich geht es um die Bilder, um den Sound, um das, was da an Stunts passiert. Und das Gegenteil ist jetzt ein Being John Malkovich. Das hätte ein Trickfilm sein können. Die hätten auch die Story nur erzählen können mit einer schönen Erzählerstimme. Das ist die Essenz. Und Spike Jonze hat letztlich einfach nur die passenden Bilder zu der Story gefunden. Aber es hätten jetzt zum Beispiel so krasse Szenen wie dort, wo John Malkovich in seinem eigenen Kopf drin ist. Und dann auf einmal nur lauter John Malkoviches um sich rum sieht, Frauen, Männer, also alle Menschen sind alle John Malkoviches, also eine für 1999 oder 2000 schon relativ aufwendige CGI-Orgie, nehme ich mal an, könnte ich mir vorstellen, oder wie auch immer sie es gemacht haben, auf jeden Fall ordentlich getrickst, das sieht gut aus, aber das ist einfach das passende Bild zur Story. Das ist nicht so ein großes Bild, so ein Steven Spielberg-Bild, sondern es ist einfach das passende Bild zu dem, was da in dem Moment passiert. Und das ist irgendwie, empfinde ich so ein bisschen als Gegenteil zwischen diesen, also das ist wirklich schönes Erzählkino mit einem hohen Anteil an fantastischem und surrealem, im Gegensatz zu genauso fantastischem Mad Max Fury Road, der aber wirklich, wo die Bilder die Hauptsprache sind.
Also es ist ja auch teilweise so auch komödiantisch, obwohl ich jetzt nicht dazu sagen würde, dass es eine Komödie ist.
Tragikomödie können wir den Film fast überschreiben, glaube ich, als Genre.
Genau, Er hat aber auch so viele satirische Momente und der ist halt auch einfach Meta to the max.
Ja.
Also noch mehr Meta kann Charlie Kaufman wahrscheinlich in seinem nachfolgenden Film dann eigentlich nur noch
mit diesem Adaption auf jeden Fall. Ja, ja. Das macht halt Charlie Kaufman aus und ich liebe, du musst die anderen Filme, also schaut dir auf jeden Fall Adaption und Vergiss mal nicht, aber so ein wunderschön poetischer, bösartiger, trauriger Film, in dem ich weiß, ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, siehst, aber es geht grob darum, seine Erinnerungen zu löschen. Und man reißt dann aber auch irgendwie in die Erinnerung. Es ist auch genauso verschachtelt und mit einem, ich glaube, das ist der beste Jim Carrey-Film überhaupt. In dem er mal quasi nicht wirklich lustig ist. Also, wunderbarer Film. Den habe ich auch schon, den würde ich auch mal wieder schauen. Der reißt einen ein bisschen runter, aber den fand ich, ist auch wahrscheinlich schon wieder 5, 6, 7 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Aber ich habe den sehr guten Erinnerungen und ganz spannend, aber auch dieses Synecdoche New York, wo den habe ich nur einmal gesehen, aber irgendwie geht's da geht's grob darum, dass in da ein Theaterstück aufgeführt wird und die Kulisse wird immer größer, sodass die irgendwann wie eine ganze Stadt, also so groß wie eine ganze Stadt ist. Also wirklich New York Maßstäbe. Und da überall gleichzeitig gespielt wird. Also großartiges Metakino. Es ist genau Charlie Kaufmans Ding. Man könnte jetzt fragen, ob es irgendwann noch mal so rund war wie in Being John Malkovich. Ich glaube, in Vergissmeinnicht ist es auch noch mal genauso rund gewesen. An Human Nature, den habe ich auch gesehen, kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Da habe ich, weiß ich nicht mehr. Ja, Meta. Meta to the max, wie du sagst, also immer noch eine Schippe drauflegen, noch mal was. Und ich kann auch gar nicht sagen, ob es wirklich schlüssig ist, aber es inspiriert so sehr, darüber nachzudenken. Das stößt halt so schön Gedanken an.
Also ich hatte jetzt beim Sehen, also es ist wirklich ganz, ganz frisch. Also ich habe ihn jetzt tatsächlich heute Morgen gesehen. Und er wirkte in sich tatsächlich schlüssig. Die einzige Frage, die ich noch hatte, die haben wir jetzt im Vorgespräch geklärt. Aber ansonsten ist der wirklich in sich halt rund. Und ich finde es auch gut, da gehen wir vielleicht mal in den Film so ein bisschen rein, gerade der Anfang. Wir sehen ja, dass der Greg Schwartz ein Puppenspieler ist und so ein kleines Stück da inszeniert. Wir hören theatralische, klassische Musik. Und dann auch noch einen Applaus, merken, dass das alles vom Tonband ist und dass der da sozusagen so probt und übt. Und in diesem Puppenspiel lernen wir was über seinen Charakter kennen. Und im späteren Verlauf des Films sehen wir auch mal wieder Theaterstücke. Mhm. Und die greifen eigentlich die Themen des Films komplett vorweg. So, das heißt also, Kaufman nutzt diesen Puppenspieler vor allen Dingen auch dafür, um die innere Haltung uns darzulegen, also was denkt er, was geht in seinem Kopf vor, beziehungsweise wo soll die Reise hingehen? Das finde ich sehr spannend, während ja dann der Greg Schwartz ja dann selber dann zu dem wird, der dann Besitz von John Malkovich ja dann ergreift und dann auch zum Puppenspieler von Malkovich wird, während Malkovich dann ein Puppenspieler wird. Das ist ziemlich, also ich finde das so spannend und der gibt es halt auch schon vor und der zeigt uns das in verschiedenen Ebenen und runtergebrochen und das hatten wir so, es ist ja eigentlich eine Liebesgeschichte.
Genau, und das wird ja diese in dem ersten, also relativ am Anfang, wo er genau, mit diesem, klar, das ist diese, wo die Geschichte vorweggenommen wird in dem Puppenspiel. Es geht hier um ganz verwirrende Liebesbeziehung, wie man sie so in der Art noch nie gesehen hat, verwoben mit diesem Aspekt des Puppenspiels. Wir können die eigentlich mal kurz zusammenfassen, um den Irrsinn darzulegen. Wir haben Greg Schwartz, also John Cusack, der Cameron Diaz, die eine Tierfreundin, die ihre Wohnung voller Schimpansen und was weiß ich nicht alles hat, und da ihren Traum als tierfreundliche Frau lebt, die sind ein Paar und sie möchte ein Kind, eher nicht so richtig, das wird halt klar. Und da entdecken sie halt John Malkovich und also den Zugang zu John Malkovich und Greg Schwartz, und zwar zusammen mit dieser Kollegin Maxine. Und Greg fährt sofort auf diese Maxine ab und kann sich nichts Besseres vorstellen oder nichts mehr so richtig vorstellen, als unbedingt irgendwie an sie ranzukommen. Und diese Maxine wirkt sehr abgebrüht. Um das mal sozusagen abgeklärt, kalt, kann sich für nichts richtig erwärmen, macht ihm von Anfang an klar noch, bevor er so richtig einen Anmachversuch starten kann, schon, dass er überhaupt keine Chance hat. Und
ja,
das soll sich auch nicht wirklich ändern. Dass es wird kompliziert.
Ja.
Auf jeden Fall entspinnt sich dann die Sache, dass, jetzt muss ich kurz überlegen, dass Maxine das spannend findet, mit John Malkovich rumzumachen, während jemand in seinem Kopf ist. Ich überlege gerade.
In dem Fall Lottie.
War also es aber Lottie, also Cameron Diaz. Ja, ja. Und sie findet den Aspekt dann letztlich spannend. Also eigentlich, dass sie, die Frage ist, mag sie jetzt John Malkovich? Also steht sie auf Männer, steht sie auf Frauen? Sie mag John Malkovich, ihr ist John Malkovich, wie in dem Film klar gemacht hat, vollkommen egal. Mhm. Aber es muss halt John Malkovich sein, während Lottie in John Malkovich ist und das Ganze miterlebt und sie spürt, wie Lottie dabei ist.
Und da haben wir von uns was im Vorgespräch gehabt, was so ein Topic von diesem Film ist. Grob Transsexualität, das Aufbrechen von klassischen binären Sexualitätsstrukturen, mhm. Das dazwischen, diese ganzen vielen Zwischenräume und was noch mit drin ist, also ganz ganz klassische existenzialistische Themen spielen mhm. hier ganz viel eine Rolle. Und ich finde genau diesen Punkt, den du jetzt auch gerade rausgearbeitet hast oder zumindest erwähnt hast, dass sie es ganz besonders mag, wenn in John Malkovich jemand anderes drinne ist. Mhm. Und in dem Fall die Frau halt. Dann gibt es nachher auch mal, damit wir zumindest auch eine Dynamik im Drehbuch haben, damit wir auch ein Hoch und Tief haben, dann den Clou, dass Greg Schwartz, also John Cusack, dann in Malkovich drin ist. Das findet sie dann auch wieder anziehend. Also das genau, sozusagen.
Weil er als, das ist ja der Spaß auch nochmal in der Geschichte, er ist Puppenspieler und im Gegensatz zu einem anderen Besucher in John Malkovich ist er auch in der Lage, John Malkovich zu steuern, wie ein Puppenspieler mhm. eben und John Malkovich als Marionette zu benutzen, während alle anderen Zuschauer sind in John Malkovichs Geist. Ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, dass man nach 15 Minuten innerhalb von John Malkovich immer wieder rausgeschmissen wird und irgendwo in einem Vorort zu, also ich glaube New Jersey zu New York, sind wir in New York? Ja, auf jeden Fall außerhalb der Stadt aufs Feld geworfen wird. John Cusack, Greg kann John Malkovich fernsteuern und dann wird Maxine von diesem Machtaspekt, habe ich das Gefühl, angemacht, dass da jemand ist, sie steht auf den Aspekt von Craig, dass er John Malkovich steuern kann. Dass sie quasi zwei Menschen aktiv liebt. Also das ist gut, das war bei Lottie auch schon so. Und
ja. Genau. Und das flacht dann relativ schnell ab, weil Malkovich ja sich ja dann automatisch in Cusack, also in Schwartz verwandelt. Und das ist ja genau das, was sie nicht mochte. Auch körperlich verändert er sich ja. Er kriegt dann eben halt so ein paar Haare dann eben halt noch, hat diesen Künstlerzopf und unrasiert. Also übernimmt sozusagen ganz viel von Schwartz halt. Also das nützt halt nichts, dann diesen Körper nur zu haben. Das wird ihr dann auch bewusst.
Und ja, der Schwartz nutzt die Berühmtheit von Malkovich aus, um als Puppenspieler berühmt zu werden, indem er, und das ist ja dann nochmal so ein schönes, superbe, super Aspekt, das super Aspekt, dass John Cusack, also Craig, in John Malkovich ist, diesen fernsteuert und ihn zu einem Puppenspieler macht, der wiederum echte Puppen, also tatsächliche Puppen fernsteuert. Also der Marionettenspieler, der die Marionette steuert, die Marionetten steuert. Und dann damit erfolgreich wird. Ja.
Auf jeden Fall. Das sind großartige Momente. Lass uns noch ganz kurz den Gedanken noch mal zu Ende bringen. Maxine Land wird ja dann schwanger. Und wie sich denn rausstellt, als sie mit John Malkovich Sex hatte, als Lottie drinne war, in ihm, muss das Kind entstanden sein. Also ist ja das Kind mit auch von ihr. So ein bisschen. Also rein körperlich gesehen ist Markovic zwar der Vater, aber den Sex hatte Cameron Diaz da mit drin, genau. in dem Körper.
Genau. Cameron Diaz, also diese Lottie, hat übrigens durch diesen Zugang zu John Markovic erfahren, dass sie transsexuell ist und dass sie auf Frauen steht und nicht auf Männer. Und ist absolut in Maxine verliebt. Und sie hat eine kurze Affäre.
Genau, und überlegt ja dann in dem Film auch, sich auch operieren zu lassen. Das wird wie ein kleines bisschen, das wird so ein bisschen, also von John Cusack, also von Greg Schwartz, wird das Ganze ja so abgebügelt relativ schnell. Das ist dann auch fast schon Auslach, weil sie zu ihrem Hausarzt gehen will und das dann mit dem bereden will.
Ja.
Für sie scheint das aber in dem Moment tatsächlich auch wirklich wichtig zu sein. Und zum Schluss sollte sich das ja dann einmal herausstellen, zumindest, dass es da keine Grenzen gibt. Also, dass man auch in einem weiblichen Körper trotzdem noch diese sexuelle Begehren auch ausleben kann. Und ich finde das spannend. Also der Körper ist tatsächlich nur eine Hülle. Also der Liebe sind die Körper eigentlich egal.
Ja.
Das ist sozusagen die Quintessenz daraus. Zumindest lese ich das so.
Könnte man
siehst
so sagen.
Siehst du das auch so? Oder wie siehst du das?
Das ist auf jeden Fall was man jetzt daraus schlussfolgern könnte, dass die Körper werden ja lustig munter durchgetauscht und es das was also Maxine entscheidet sich auf jeden Fall ist in das dahinter, in das nicht in John Markovic, sondern in das was ihn ausfüllt. Jetzt könnte man über Seele oder Identität oder das Ich reden und sie ist in das Ich verliebt, das entweder in Lottie, wenn sie drin ist, oder eben in Greg und seine Eigenschaften als Marionettenspieler. Und auch Lottie wiederum ist ihr Körper egal, sondern sie sucht nach was anderem und da geht es auch um das Ich, also das, was die Person ausmacht, unabhängig vom Körper. Ich gehe also damit auf jeden Fall, dass es logisch ist.
Spannend finde ich halt auch, dass viele moralische Aspekte damit reinspielen, also dass es sozusagen auf moralisch Ebene ja dann so ein Happy End gibt. Denn du sagtest ja, die Maxime Land wird uns hier so ein bisschen als Femme Fatale ja gezeichnet. Am Ende ist sie ja eigentlich bloß die so ein bisschen so durchtrieben, die ist aber zielstrebig und die sagt, was sie eben halt auch macht, auch wenn es nicht richtig ist, steht aber dazu und lügt dann dabei nicht, sondern die zieht ihr Ding halt durch. Und wenn man sie damit konfrontiert, sagt sie eben halt auch, ja, das ist halt so. Kommt damit halt klar oder eben halt auch nicht. Sie ist da halt auch sehr direkt. Währendhin Greg Schwartz die ganze Zeit lügt. Also er verheimlicht seine Freundin. Wenn dann die beiden aufeinandertreffen, also Lottie und Maxine, versucht er dann zu beschwichtigen und Quatsch zu erzählen. Der verleugnet eigentlich die ganze Zeit, lügt die ganze Zeit, ist unehrlich und hat sozusagen eigentlich so die schlechtesten Charaktereigenschaften. Du weißt auch wirklich nie, wann er jetzt wie, wo was meint halt. Und am Ende sperrt er ja dann halt auch noch seine Freundin auch noch ein und beraubt sie sozusagen der Freiheit. Also das sind ganz viele schlechte Eigenschaften, weswegen es natürlich da auch für ihn kein Happy End geben kann. Das wird hier eigentlich nur noch ganz gut sichtbar eigentlich.
Ja, also er ist, ist einer ohne Identität. Also die Identitätsfrage ist ja eine ganz große in diesem Film. Wer bin ich und was bin ich, was macht mich aus? Und er ist eigentlich derjenige als Puppenspieler, der gar keine eigene Identität hat, sondern nur durch seine Puppen lebt, unglücklich mit sich selbst deswegen auch ist, weil er gar nicht weiß, wo er hin möchte, sich eine Freundin geangelt hat, die Lottie, die nun mal eben auch nicht, wenn man nicht auf derselben charakterlichen Wellenlänge schwebt, sage ich mal, auch nicht attraktiv ist, weder äußerlich noch als Mensch sonderlich interessant scheint, die sich hier auch bloß auslebt über ihre Tiere hinweg und gar keine eigene richtige Identität hat. Und Craig ist halt gewillt dann, als er dann ein Ziel findet, nach dem er streben kann, nämlich die Maxine, alles dafür zu tun und ohne Tugenden dafür auch über moralische Grenzen wegzugehen. Und am Ende wird er auch, also so geht die Geschichte ja aus, dass die Regel, wie dann, ich weiß, wir werden bestimmt erklären, an welchem Punkt das erklärt wird.
Kannst du mal gleich erklären.
Soll ich gleich machen? Also
mach mal.
Uiuiui. Ach ja, als Craig Schwartz und Lottie noch mehr oder weniger zusammen sind, sind sie bei seinem Chef eingeladen und dort im Haus entdecken sie so eine Art Memorial-Raum, in dem lauter Bilder von John Malkovich sind. Und damit ist klar, der Chef weiß von dieser Tür und hat John Malkovich offensichtlich sein Leben lang schon beobachtet. Und im Film später, als die Lottie dann den Chef drauf anspricht, nach der Trennung, also nachdem die Sache schon Fahrt aufgenommen hat, den Chef drauf anspricht, wird dann erklärt grob, dass der Chef selbst schon öfter mal das Gefäß gewechselt hat. Und zwar immer muss man bis zum 44. Geburtstag, vom 44. Geburtstag oder genau am 44. Geburtstag, also genau in Zeit, muss man den Körper betreten, das Gefäß, in dem Fall jetzt John Malkovich, um dann dort für immer zu bleiben. Und den dann wohl auch, nehme ich mal an, steuern zu können. Der hat sich dann, das auch ganz witzig ist, weil er sonst immer so allein war, diesmal ein Sammelsurium an Freunden zusammengesucht, alle in seinem Alter, so gefühlte 130, die dann 130 Jahre alt und ungefähr 10 Leute oder so, die dann gesagt hat, die kommen jetzt einfach alle mit und dann leben wir in John Malkovich weiter. Wenn man nach dem 44. Lebensjahr, also nach dem Geburtstag, den Körper betritt, wechselt man automatisch in das nächste Gefäß, das bereitstehen wird, das in dem Film das Kind von John Malkovich und Maxine ist und ist dann, wird dann in dieses in das Kleinkind, in den Geist des Kleinkindes rein geworfen und von diesem assimiliert. Und genau das passiert John Cusack, aka Greg Schwartz, er geht zu spät in John Malkovich rein und wird dann, ist eine der letzten Bilder dann quasi in diesem Kleinkind im Geist gefangen gehalten und ist dann einfach, kann nur noch beobachten und kann nichts mehr machen und ist komplett, geht halt in diesem Kind auf und darf nur noch zuschauen.
Mhm.
Ja.
Als ich es im Film gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt relativ fix, relativ schnell eigentlich so ein bisschen erklärt, so relativ so gen Ende wird das so ein bisschen erklärt. Weil der Film das noch ein bisschen auskostet und ausbadet mit dieser ganzen Tür, mit diesem ganzen Weg zu John Malkovich rein, dann auch das Ausleben, dass wir selber so ein bisschen Mäuschen spielen können, gerade mit den Point-of-View-Shots, dass wir so ein bisschen so ein Gefühl erhaschen können, wie könnte es denn im Leben von John Malkovich aussehen, also der Film nimmt sich da auch ein bisschen Zeit und muss dann so Richtung Ende, letztes Drittel, dann doch ein bisschen aufs Gaspedal drücken und uns entfallen diese Mechanismen, die da dahinter stehen, nochmal so ein bisschen zu erklären. Da hatte ich dann zum Beispiel erst nicht verstanden, du hattest mir dann schön erklären können, dass man nur an dem Geburtstag bis, glaube ich, um 12 oder so rein kann. Zeit, und so. Danach ist dann, wenn man danach dann reingeht, komplett gefangen in dem Kopf. Das heißt, man ist dazu verdammt, das alles zu sehen, kann aber nichts machen, nichts lenken, nichts steuern, kann gar nichts mehr machen. Genau. Und das ist ja so ein bisschen so sowas wie Fegefeuer oder sowas halt, so Verdammnis irgendwie, sowas in der Art. Das
fühlt sich sehr nach Verdammung an, ja.
Mhm.
Ja, genau. Eine Art Vorhölle. Ja, und das, es gibt ja keine wirklich sympathische Figur in diesem Film. Mir fällt auf Anhieb keiner einfallen, wo ich sage, mit dem würde ich tauschen wollen. Man könnte sagen, noch dem Chef irgendwie könnte man aber nett finden. Aber auch genau. Und das ist eigentlich sehr unmoralisch, was er da macht. Also dem findet man noch irgendwie nett und vor allem wird er sehr witzig und sympathisch eingeführt.
Aber ich finde ja tatsächlich als einziger wirklich, und vor allem auch als Opfer, John Malkovich tatsächlich am sympathischsten. Er lässt sich überhaupt gar nicht zu Schulden kommen lassen. Das ist doch jemand, der wegen einer, was war denn das, Wolldecke oder irgendwo anruft und noch fragt, ob sie das auch in Grün hätten. Und
ja, ja. Sag mal so, den finde ich einfach von seiner Art zu leben, wie er als dargestellt wird, jetzt nicht so sympathisch, ist aber jetzt erstmal kein, ist prinzipiell ein tugendhafter Mensch in dem Film und lässt sich nichts zu Schulden kommen. Ist einfach nur so, dass ich nicht John Malkovich sein möchte. Wenn man den Filmtitel als Frage versteht, würde ich sagen, nein. Und ja, aber jetzt alle anderen sind irgendwie auf jeden Fall unmoralisch und Craig Schwartz, würde ich fast sagen, der unmoralisch, also der die schlimmsten Dinge in diesem Film macht. Und man kann, man fiebert irgendwie mit. Man möchte auch, also ich zumindest kann auch den Craig Schwartz so ein bisschen diese Künstlerseele, diese Enttäuschte, man kann das irgendwie nachvollziehen. Dieses, man möchte, man gibt sich seine Kunst hin und möchte da so gut wie möglich sein, aber kriegt es halt irgendwie nicht hin. Und es, das ist durchaus was, was man nachvollziehen kann. Ich bin mir sogar sicher, dass sogar viele der ganz großen Künstler es nachvollziehen kann, weil es gibt einfach keinen Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich es geschafft. Es gibt immer noch mehr oder immer noch die Zweifel. Aber die Mittel, die er dafür nimmt, die Wege, die er geht, sind einfach furchtbar. Und die anderen, Lottie ist ja auch nicht ganz ohne. Und die Maxine, wie gesagt, ist sehr kaltschnäuzig und denkt sofort daran, das Ganze zu Geld zu machen. Wirkt für mich sehr fantasielos. Ich finde es eine sehr blasse Figur eigentlich, die sehr eindimensional ist. Ist zwar ehrlich und hat ihre Wünsche, aber ansonsten finde ich die eigentlich sehr uninteressant. Die hat ansonsten nichts zu bieten.
Ich finde es ja spannend, dass zum Beispiel Lottie wird ja so ein bisschen so dargestellt, so die ist ja sehr tierlieb, nimmt ganz viele Tiere auf, kümmert sich dann darum, scheint sich nicht ganz so viel um ihr Äußeres zu kümmern. Also das spielt für sie da auch gar keine Rolle. Und man hat so das Gefühl, die rennt ja auch vor irgendwas davon. Also die wird mir schon als sehr nicht so ganz klinischer Charakter, aber so die hat so ihre ganz eigenen Ausflüchte gefunden. Also die Tiere, mit den Tieren versucht es auch was zu kompensieren halt. Ja.
Sie hat auch kein Ich. Also ich finde, dass die beiden, Craig und Lottie, sind die, die sich auch danach sehen, in John Malkovich zu sein. Die beiden haben keine Identität, sie haben kein Ich, sie sind auf der Suche danach oder haben die, er hat es auf die Puppen verlagert, sie hat es ihre Sehnsucht auf die Tiere verlagert und sie haben ihr Ich nicht in sich selbst.
Und dann findet sie es aber, sie findet ja dann das Ich, sie findet zumindest zu sich, indem sie, also in diesem Besuch, was über sich rausfindet, dass sie A, transsexuell ist, dass sie sehr wohl da ist, aber wahrscheinlich nicht im richtigen Körper ist. Dass das auch der Grund ist, warum sie nicht im Eins mit sich ist. Das ist so mit einem Punkt, den ich da so rauslese. Und gerade was Maxine angeht, die wird mir zwar als oberflächlich dargestellt, aber am Ende ist es tatsächlich dann das Kind. Das Kind, was ihr sozusagen, was sie zum Nachdenken bringt.
Ja.
Also sie. Und warum sie das Kind behält, also am Ende dann doch, weil sie sich eingesteht, dass sie sich doch verliebt hat, dass es doch dann die Lottie ist.
Sie wird als lieblos dargestellt und ihr Punkt des Wandels, also sie geht immer einen Schritt weiter und wird auch nach jemand gesucht, der halt kalt ist und irgendwie immer noch einen größeren Reiz sucht, irgendwas, was sie mal aus ihrer Lethargie oder ihrer Abgebrühtheit rausholt und geht dafür halt auch über Leichen, wenn man so möchte. Und der Punkt, wo sie ein Kind kriegt, ist der Wandel, wo sie dann zu einem liebevollen Mensch wird. Das ist ihr Wandel, könnte man sagen, von einem lieblosen Adrenalin-Junkie oder wie auch immer das möchte, nach noch krasser, noch den Puppenspieler im Puppenspieler drin haben, so in den Lieben dann zu wahrer Liebe, könnte man sagen, dass wirklich einen Menschen lieben, dafür, dass es so ist, wie er ist.
Es folgt so ein bisschen so diesem Prinzip, irgendwann ist das letzte Bier getrunken, die letzte Zigarette geraucht, der letzte Sex, es wiederholt sich alles. Du hast es gehabt und du kannst es nicht mit noch mehr kompensieren. Also irgendwann ist man dann nur noch leer. Dann wird man dann eben halt so. Und dann geht es wirklich dann um genau diese existenzialistischen Fragen eben halt auch. Ja? Was macht uns aus? Warum leben wir eben halt? Also genau diese Dinge eben halt auch. Und ich glaube, jetzt gerade Leute, die jetzt hier in dieser Corona-Zeit ganz viel mit sich beschäftigt waren, werden sehr wahrscheinlich etwas mehr über sich rausgefunden haben, als ihnen die ganze Zeit lieb war. Also wir rennen ja gerade die ganze Zeit immer an uns vorbei. Alles zieht so schnell vorbei. Man nimmt sich selber kaum noch wahr. Man muss von Termin zu Termin stürzen, einkaufen, Kinder etc. pp. Diese ganzen klassischen Muster. Aber wenn man dann gezwungen ist, über sich nachzudenken und gerade auch so eine Schwangerschaft löst sowas ja zum Beispiel auch aus, dann macht es schon für mich Sinn, dass die beiden sich da halt so finden. Und ich finde es vor allem auch gut, dass der Schwarz da in die Verdammnis geschickt wird, weil wer eine hochschwangere Frau mit einer Pistole jagt, hat sämtliche Grundlage verwirkt.
Ja, definitiv. Also dass der Typ geht einfach mal gar nicht. Und während er eigentlich als Hauptfigur eingeführt wird irgendwie und man erstmal er natürlich immer gewillt ist, sich zu identifizieren mit der als Hauptfigur in dem Film man möchte eine Beziehung herstellen und schauen, könnte das ich sein, könnte ich in der Person was finden, was mich mitfühlen lässt, um mit diesem Film zu tragen, wird ziemlich schnell klar, dass man mit diesem Menschen eigentlich gar nicht mitfühlen möchte,
ja.
Weil er ein großer Unsympath ist.
Okay, ich würde sehr gerne mal ein bisschen umschwenken. Und zwar, du hast es ja so schön vor uns schon gesagt, der John C. findet hier die passenden Bilder für das Drehbuch.
Genau, mich würde das ist der Punkt, der mich deine Expertise nochmal dann ganz speziell interessieren würde, weil ich bei dem Film erstmal gar nicht an Kamera denke, sondern an Story. Also irgendwie komme ich beim Film gucken gar nicht dazu zu denken, oh, was für schöne Bilder, sondern bin einfach von diesen Ideen fasziniert und die eher auf einer Story-Ebene sind. Also gutes Beispiel ist diese 7,5. Etage, die bloß 1,50 Meter oder so hoch ist. Das ist wunderschön umgesetzt und auch die Beleuchtung, was du schon erzählt hast, ist alles irgendwie wunderschön umgesetzt, aber das drängt sich nicht so in den Vordergrund, sondern das wirkt alles wie die Umsetzung der Idee, also des Inhaltes. Was haben die da richtig gemacht? Also was hat er gemacht, dass dieser Film so gut ankommt, dass die Story so gut verfolgbar ist und so weiter?
Also was man auf jeden Fall unbedingt vorheben muss, wir vernachlässigen das immer ganz gerne, ist aber für den Film unerlässlich. Wir müssen das Produktionsdesign müssen wir hier erwähnen. Das ist hier von K.K. Barrett realisiert worden. Wie du auch so schön gesagt hast, also gerade diese 7,5. Etage zum Beispiel, wie die gemacht worden ist, das sind ja alles Sets, das muss hier gebaut werden. So dieser, ich sag mal, Ende 70er, Anfang 80er Bürostil, bloß alles in klein. Die Kostüme müssen wir erwähnen, von Casey Storm zum Beispiel, die ganzen Charaktere in die jeweiligen Situationen noch hervorheben. Also das sind ganz wichtige Sachen. Dann haben wir es vorhin schon gesagt, als ich so ein bisschen über die Technical Specs gesprochen habe, der Film ist ja kalt. Man hat sich hier bewusst sozusagen für einen bestimmten Look entschieden. Bei einigen Szenen, die wirken sehr grau, das ist dann das Set-Design, aber insgesamt hat er so einen kalten Farbstich, hat er insgesamt, also einfach den Weißabgleich ein bisschen kälter gelegt und der Spike Jonze hat hier mit dem Kameramann, mit dem Lance Eckhart, die arbeiten hier nicht klassisch nach Mise-en-Scène, sondern das ist ein klassischer Montagefilm. Du hast es schön gesagt, hier werden Bilder geschaffen. Mise-en-Scène ist, ein schönes Beispiel für Mise-en-Scène ist zum Beispiel Riders of the Lost Ark. Harrison Ford kommt nach Hause, kommt in die Wohnung, sieht, dass da Leute da waren und offensichtlich irgendwas gesucht haben. Dann kommt Denholm Elliott rein, dann unterhalten die sich noch und dann gehen beide wieder raus. Das Ganze ist in einer einzigen Kameraeinstellung gemacht. Die Kamera steht auf dem Dolly, also auf einer Schiene.
Fährt hin und her.
Kann schwenken, ganz genau. Und wir folgen sozusagen den Akteuren die ganze Zeit in dem Raum. Immer mit rein. Und überall sind sozusagen in dieser einzigen Einstellung verschiedene Setpieces. Das heißt also, die Charaktere müssen sozusagen gestaged und geblockt werden, bestimmte Punkte haben, dann wo die Kamera steht und das muss ja alles aufgebaut und eingerichtet werden. Das ist wie so ein wie bei so einem Theater, so eine Bühne eben halt. Ganz klassisch, ja. Mise-en-Scène, Szene vorbereiten. Wenn wir jetzt hier der Film ist eben halt nicht Mise-en-Scène, was habe ich gesagt?
Montage. Das ist ein Montagefilm.
Dankeschön. Wenn du jetzt hier so einen Montagefilm hast, ist es, wir haben das ganz klassische Schuss, Gegenschuss. Wir haben eine Seite, dann sehen wir die andere Seite. Wir haben sozusagen Over-the-Shoulder-Shots haben wir ganz viel. Wir arbeiten mit den Reaktionen. Und so arbeitet auch der Film. Also der, jede Szene wird in verschiedene Einstellungen unterteilt. Hat zum einen natürlich den Vorteil, wir können sozusagen jede Szene einzeln einrichten mit dem Licht. Bei einer größeren Szene ist das schwer. Da brauchen wir ganz anderes Licht. Da müssen wir ganz anders arbeiten. Das ist ein größerer Aufwand. Müssen Studios gebaut werden. Hier kann man auch an Originalschauplätzen eben halt auch drehen. Das hat also produktionstechnische Gründe, das so zu drehen. Aber halt auch, die Bilder sind sowieso schon stark genug. Das heißt also, der baut das Set. Das Set kann man nur von der Seite aus sehen. Also wird es von der Seite aus nur gefilmt. Reaktion auf John Cusack wieder ein bisschen näher ran. Das ist so ein, das gibt dem Film so eine, der wirkt dadurch auch ein kleines bisschen, wie kann ich es am besten sagen, so klassisch Montagefilm ist wirklich so, es fühlt sich ein bisschen schneller an, weil du dieses Continue-Editing hast. Du bist tiefer, schneller im Film halt drinne. Während so eine lange Einstellung, wie bei, jetzt erwähnt, bleiben wir dabei, Steven Spielberg, du musst mit den Figuren ganz anders interagieren im Raum. Hier haben wir immer nur Ausschnitte. Der Regisseur will, dass du nur diesen Ausschnitt halt siehst. Wir sind in den Figuren, wir können uns schnell in die Figuren reinprojizieren. Hat aber auch den Nachteil, dass wenn wir zum Beispiel Räume verlassen, woanders sind, dass wir nur ganz viele Sprünge haben. Ja, also Spielberg folgt manchmal ihren Charakteren von Tür zu Tür, um dann in der nächsten Szene auch wieder mit einer Tür oder was Ähnlichem anzufangen oder mit dem Kühlschrank, ja. So ist es, und hier müssen wir sozusagen ganz anders arbeiten. Wir sind näher an den Charakteren dran, vom Bildausschnitt auch her. Und das finde ich schon ganz spannend, weil die Bilder an sich selber schon, die sind schon stark, die der eben halt auch macht. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie du das sonst umsetzen sollst. Also du kannst so ein Set bei dem Budget, was die da hatten, was war das hier für ein Budget? Das
waren 20, 30 Millionen irgendwie sowas.
Das hatte der, glaube ich, eingespielt. Der hatten, glaube ich, 13 Millionen hat er, glaube ich, gekostet. Und dann hat er 23 eingespielt. Ja, aber trotzdem für einen Independent-Film, du musst mit dem Geld halt haushalten und vor allem mit so einem Star-Aufgebot.
Ja.
Das heißt also, da können die Sets wahrscheinlich auch nur so gebaut werden, dass du auch nur von einer Seite filmen kannst, dass du die Beleuchtung ständig umändern musst. Und ich finde es, das ist so pragmatisch. Und das zieht dich so in den Film halt rein. Der ist wirklich komplett story-driven, der ganze Film.
So wirklich Erzählkino im bester in Hochform.
Und es gibt ganz wenig Szenen in dem Film, wo wir so ein bisschen so einen Leerlauf haben. Der einzige Leerlauf ist tatsächlich, wo John Cusack, also Greg Schwartz die Rolle, über die Straße rennt, relativ zum Ende. Da rennt er über die Straße und wir sehen ihm halt beim Rennen eben halt zu. Das ist aber auch schon alles. Ansonsten gibt es kaum solche Szenen, wo wir selber auch zum Nachdenken kommen, wo wir das, was wir gerade gesehen haben, verarbeiten können. Ja. Sondern der Film muss hier wirklich von einem Punkt zum nächsten, muss da hier durchjagen. Und dafür brauchst du ganz klare, kurze, prägnante, starke Bilder. Und die liefert der Film die ganze Zeit am laufenden Band.
Ja.
Und da geht es nicht darum, den besonderen großen künstlerischen Anspruch zu haben, sondern die Imagination perfekt für uns zu machen. Und da reicht manchmal eine Einstellung komplett aus.
Das Tattoo ist super gut in Szene gesetzt und alles, also das bedrückende Büro, es wird immer genau so gefilmt, dass die Schauspieler irgendwie gebückt, also dass sie auch stehen und nicht irgendwie auf dem Stuhl sitzen, wo man es gar nicht so sehen würde, sondern die stehen auch permanent in diesem Büro, was man ja, wenn es das tatsächlich gäbe, gar nicht machen würde. Da würde man natürlich sitzen die ganze Zeit. Nein, natürlich stehen die meiste Zeit in dem Büro, damit man auch sieht, wie gebückt die ist, denn das Kleine halt rüberkommt. Und es ist alles wunderschön, also auch wenn es nur eine Einstellung ist, so wunderschöne Geometrien, die da drinne sind, mit den Fluchtlinien, sieht man auch schön an Filmcrap bei diesen Bildern, die da drin sind. Das, ja, die Bilder saugen einen rein und sind, wie du sagst, einfach wunderschöne. Also die Grundideen sind einfach schon so gut, dass man sie nur bauen musste, könnte man sagen.
Und was man auch richtig merkt halt, man merkt schon, dass die in so einer Werbeagentur, was heißt Werbeagentur, aber bei Propagandafilms sich ihre Sporen verdient haben, das merkt man schon. Man hat schon so eine moderne Ästhetik hat man da schon drin, die im Werbespot benutzt wird, bei Ikea-Spots, Adidas.
Spike Jonze hat, und ich glaube, das war Levis-Werbespot, hatte ich nochmal gelesen, das war dieser geile Werbespot im OP-Saal, wo dann irgendeiner um sein Leben kämpft und auch genauso düster und dann hört man, dass es, wie heißt das Ding, was die Herzströme misst, so piep, 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 piep und irgendwann fangen alle an, Tainted Love zu singen, zu, weil im Rhythmus, weiß ich, ob sich an den Werbespot erinnert, piep, piep, Tainted Love, ba, 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 piep, piep. Kannst du dich dran erinnern, diesen Werbespot? Eigentlich bitter böse, weil der stirbt, glaube ich, auch der Patient, nachdem er es gesungen hat oder so. Und aber der ganze OP-Saal singt halt Tainted Love zu diesem Herzton. Ist da, ist schon der gleiche Humor von Spike Jonze. Und aber auch ästhetisch war der, glaube ich, hoch ansprechend.
Ja, die hatten auch dieses Video gemacht mit Christopher Walken. Wie hießen sie hier? Fatboy Slim.
Genau, Fatboy Slim mit den dicken tanzenden Leuten. So, also ich habe das Video total gemocht. Das wusste ich gar nicht, dass das, ich glaube auch Spike Jonze als Regisseur war. Das Lied wegen des Videos sehr gemocht.
Ja, also ich kann wirklich nur sagen, der Film ist auf verschiedenen Ebenen wirklich gelungen.
Ja.
Und ich bin jetzt auch vor allen Dingen auch super angefixt. Ich möchte auch ganz gerne endlich mal Hör sehen. Nicht zuletzt, weil Jonze da mit einem meiner Lieblingskameramänner da gearbeitet hat, dem heute Thema.
Ja,
na, der jetzt ganz viel mit Christopher Nolan ja auch zusammengearbeitet hat.
Na und Joaquin Phoenix ist natürlich auch wieder mal überzeugend.
Ja, der steht auch viel zu lange schon auf der Watchliste, aber vielleicht haben wir ja irgendwann mal noch in diesem Podcast Zeit, diesen Film mal vorzunehmen.
Können wir machen. Das klingt schon so nach Schlusswort, aber ich glaube, wir haben auch schon vieles gesagt, was wir sagen wollten.
Denke auch, wir sind gut durch.
Also, wenn dir dieser Film so gut gefallen hat, guck auf jeden Fall Vergissmeinnicht. Der ist auf einer ähnlichen Qualität soweit. Michael Gondry, mir fiel es ein, der Harry Potter Regisseur heißt Michael Newell, glaube ich. Da hatte ich jetzt so diese Namenswechselung drin, weil die beide irgendwie Michael-artig sind. Und also Vergissmeinnicht, ebenso wunderbares Erzählkino, das dich in den Sessel drückt und dich einfach die Beine wegfetzt beim Gucken unter deinem Körper, weil es einfach so schöne, krasse und bewegende Ideen sind, auch gleiche Tragikomik. Unbedingt schauen und wenn du deine Gehirnwindung kaputt drehen möchtest, dann diesen Adaption auf jeden Fall. Und auch an alle da draußen natürlich, wenn ihr Bing Chan Mockridge, wenn ihr sowas mögt, dann schaut die und zündet doch in New York. War, glaube ich, etwas sperriger, aber hatte auch wunderbare Bilder und war letztlich genauso faszinierend. So in der Reihenfolge würde ich da die Charlie Kaufman-Filme ranken.
Okay, super. Werde ich auch so tun und bin jetzt gut angefixt. Ja, Fred, ich bin hier auch voll des Lobes. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Das freut mich.
War wirklich, das ist auch eine schöne Filmerfahrung zu den recht düsteren Filmen, die wir eigentlich sonst auch immer haben.
Ja, der Film ist an sich auch düster, aber er findet
aber trotzdem andere Bilder, beziehungsweise hat eine ganz andere Tonalität. Das ist es vor allem, die Tonalität des Films.
Witzigerweise, ich habe den nur jetzt auch wieder mehrere Jahre nicht geschaut und alles, was mir jetzt noch in Erinnerung war, klar, also die gehen in John Malkovich rein und irgendwie ist da der Puppenspieler und irgendwie ist alles so ganz nett, so ein bisschen märchenhaft und genauso hatte ich den noch angeteasert, meine Mitschauerin und so eher so als warmer Film, also irgendwie war da in meiner Erinnerung viel wärmer, wahrscheinlich, weil dieses Märchenhafte so dominiert hat, also dieses E.T. Hoffmann-artige, was ja eigentlich auch bösartig und kalt ist, aber trotzdem sowas Märchenhaftes hat, von der Grunderzählhaltung her, finde ich auch, wie der Film schon anfängt. Man hat so das Gefühl, in ein modernes Märchen zu schauen, was in der modernen Welt spielt, aber eigentlich komplett außerhalb, also die Naturgesetze komplett außer Kraft setzt. Und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass ich meine Erinnerung sehr falsch liegt und dieser Film eigentlich bitterböse, satirisch bitterböse ist, kalt, bis hin sogar ganz kurz mit dieser Käfigszene sogar, also zumindestens, also brutal an sich wird, aber auch für einen Zuschauer psychisch ein bisschen brutal wird. Ist natürlich kein krasser Horrorfilm, aber ein warmer, herzlicher Märchenfilm ist es definitiv nicht.
Nein. Aber vielen Dank für die Empfehlung und die möchte ich jetzt hier auch aussprechen für unsere Zuhörer, sich den Film anzuschauen, aktuell bei Amazon Prime gerade drinne in der Flat.
Lohnt sich.
Leider nicht in OV, müsste mit der Synchro vorlieb nehmen. Ich finde, die ist aber okay, die geht in Ordnung. Ja, ansonsten, ich bin fein. Es war eine schöne Erfahrung. Es war auch schön, vor allen Dingen auch David Fincher mal vor der Kamera zu sehen und nicht nur hinter der Kamera zu merken. Hat hier einen kurzen Gastauftritt. Ja, Fred, schönes Gespräch.
Ja.
Wenn ihr noch ein paar Anekdoten zu dem Film habt, vielleicht noch ein paar Interpretationsansätze oder allgemeine Interpretationen, lasst uns gerne zukommen, lasst uns gerne wissen. Da sind wir sehr gespannt. Würde gerne mit euch im Austausch bleiben. Habt ihr Wünsche beziehungsweise Lob, Anregungen, Kritiken, lasst uns auch zukommen. Gebt uns eine Bewertung auf iTunes und ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Jo. Wir hören uns.
Ciao.